ARD Sounds.
Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
Im Karibischen Meer, nicht sehr weit von der Küste Kolumbiens, liegt die kleine Insel Santa Cruz del Islote. Sie ist so klein, dass man sie in höchstens 3 Minuten zu Fuß durchqueren kann. Kaum größer als ein Fußballfeld wird das Eiland aber von hunderten Menschen bewohnt. Während die Deutschen durchschnittlich 47 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung haben, sind es dort gerade mal 8. Mindestens 900 Menschen, davon etwa ein Drittel Kinder, leben auf 1 Hektar Land. Der Grund für diese extreme Enge liegt in der Geschichte. Denn einst flohen die Menschen vor einer extremen Stechmückenplage von den umliegenden Inseln. Auf Santa Cruz del Islote fanden sie, wegen des beständigen Windes, eine mückenfreie Umgebung. Heute gibt es hier nur Häuser, keine Autos, kaum Platz und vor allem null Privatsphäre. Aber auch fließend Wasser und Strom fehlen. Zudem kämpfen die Inselbewohner mit dem Klimawandel. Das Meer dort ist überfischt und um sich über Wasser zu halten, werben die einstigen Fischer heute um Touristen. Doch die Fremden lassen nicht nur Geld da. Jenny Barke war auf Santa Cruz del Islote.
Wer auf der Islote den Weg zum Meer sucht, kann trotz der kleinen Fläche schnell die Orientierung verlieren. Links, rechts, links gehen die schmalen Gassen zwischen den eng gedrängten, bunt angemalten Steinhäusern ab. In Irrungen und Wirrungen landen die Besucher auch mal aus Versehen in der Küche eines Inselbewohners, neben der Hängematte im Schlafzimmer oder aus Versehen in der Waschküche. Das würde den Einheimischen natürlich nicht passieren, sagt Inselpastor Morelos de Hoyos.
Ya sabemos dónde comienza y termina mi privacidad.
Wir selbst wissen, wo die Privatsphäre des einen aufhört und die des anderen anfängt, auch wenn es keine sichtbaren Grenzen gibt.
Zum Wasser führen in weniger als 3 Minuten alle Wege. Sie spenden Schatten, ein kühler Wind weht hier. Bäume gibt es keine. Deshalb sitzen viele Menschen hier in den Gassen auf kleinen Plastikhöckerchen, halten einen Plausch und sehen und hören alles.
Das ist doch toll, dass hier so viele Menschen sind. Sonst wären wir doch allein und das wäre doch voll langweilig. Allerdings, wenn du hier fremd gehst, dann wissen es sofort alle.
Sagt der 19-jährige Luis, der hier aufgewachsen ist. Und klar gäbe es hier auch Konflikte, aber die kläre man untereinander. Polizei gibt's auf der Insel nicht. Aber auch kaum Sorgen vor Kriminalität, denn es wird ja alles beobachtet. Für die 10-jährige Maurilise das Paradies.
Ich mag es sehr. Ich kenne alle Kinder, kann immer schwimmen, mit meinen Freundinnen spielen, herumlaufen.
Es kursierten viele unterschiedliche Einwohnerzahlen. Von bis zu 1.500 Menschen auf der Islotte war die Rede. Erstmals ist jetzt im Januar ein Zensus erhoben worden, inoffiziell. Eine Freiwillige aus Bogotá hat alle Familien besucht. Dazu eingeladen hat sie der 28-jährige Adrian Caraballo.
La isla más pequeña y la más bonita. Y soy líder de acá, del pueblo.
Ich liebe diese kleinste, schönste Insel. Ich bin quasi der Leader hier, verteidige hier meine Gemeinschaft und unsere Umwelt.
Nuestro territorio, protege nuestra naturaleza,
sagt er und führt herum, zeigt auf die Hauptstraße. Wenn man ehrlich ist, so viele Straßen gibt's auf der Islotte nicht. Adrian Caraballo, groß gewachsen, seine schwarzen Locken blond gefärbt, nennt sich selbst, angelehnt an Alcalde, zu Deutsch Bürgermeister, Alcaldrian. Sein organisierter Zensus hat ergeben, dass 900 Menschen auf der Insel leben, über 300 davon Kinder. Sie alle lernen auf der zweigeschossigen Inselschule, unter anderem beim Geschichtslehrer Luis Eduardo Cárdenas. Der 45-Jährige hat früher auf dem Festland in der Küsten- und Touristenmetropole Cartagenas unterrichtet. Doch seit 5 Jahren arbeitet er hier, fährt immer für eine Woche auf die Islotte.
Es ist ein schwer zugängliches Gebiet, nicht dasselbe wie die Stadt. Hier muss man mit dem Boot hinfahren. Das Meer ist manchmal rau. Es gibt sehr widrige Wetterbedingungen. Aber nach 17 Jahren in Cartagena habe ich mich hierfür entschieden. Es ist ein Abenteuer, etwas Neues. Die Gemeinschaft ist sehr vom Meer geprägt.
Warum hier überhaupt Menschen leben, erklärt die Geschichte. Vor etwa 160 Jahren siedelten sich die ersten Fischer auf einer Sandbank an, weil es hier im Gegensatz zu umliegenden Inseln keine Mücken gab. Immer mehr Häuschen wuchsen aneinander, erklärt der Geschichtslehrer Cárdenas.
Aproximadamente a finales del siglo XIX vivió una oleada migratoria, especialmente de.
Die Migrationswelle im 19. Jahrhundert ging insbesondere von Schwarzen aus, deren Vorfahren wiederum Sklaven waren. Zunächst flohen sie von Cartagena aus, um frei zu sein, auf direkt vor der Stadt liegende Inseln. Sie begannen von der Fischerei zu leben und von der Seefahrt. Dann wagten sie sich aufs offene Meer hinaus und gelangten so auf dieses Archipel hier von San Bernardo.
Direkt gegenüber der Dorfschule steht die Tür von Elisabeth offen. Tag ein, Tag aus sitzt sie in ihrem kleinen Häuschen und beobachtet das dichte Gewusel, die sich kreuzenden Wege auf dem Hauptplatz. Sie gilt als Dorfälteste, ist nach eigenen Angaben 1930 geboren und damit 96 Jahre alt. 12 Kinder hatte sie, 8 davon leben noch. Bis auf 2 haben alle die Insel verlassen, um woanders Arbeit zu finden. Elisabeth erinnert sich an früher.
Damals, als ich Kind war, hatten wir hier Palmen. Aber das hat sich geändert. Irgendwann kam das große Feuer. Alles ist abgebrannt.
Elisabeth hat kaum noch Zähne. Ihre Finger sind steif vor Gicht. Alles schmerzt ihr. Die Außenwelt nimmt sie durch ihre trüben Augen nur verschwommen wahr. Ein Krankenhaus, das ihr Linderung verschaffen könnte, gibt es nicht. Trotz der Nähe zu den anderen Einwohnern fühlt sie sich verlassen.
Mein Papa.
Meine Eltern lebten früher vom Fischen. Ich erinnere mich an all das. Heute ist das nicht mehr so. Geld bringt heute nur noch der Tourismus.
Jeden Morgen das gleiche Bild. Die Insel wird noch voller. Etwa 300 Touristen kommen täglich. Fluch und Segen für die Bewohner. Sie leben von ihnen, sie halten sie sozusagen über Wasser. Denn alle zahlen Eintritt für den Besuch, geben Geld aus für Souvenirs und Essen. Gleichzeitig fühlen sie sich von ihnen bedrängt.
Ich war vor 8 Jahren schon mal hier zu Besuch. Jetzt ist alles viel privater. Sie haben viele Eingänge versperrt. Das finde ich schade. Ich denke, die Leute müssen sich schon öffnen.
Sagt die 28-jährige Maria Alejandra und quetscht sich mit ihrer Menschentraube in den nächsten Pfad hinein. Währenddessen bereitet Adrian, also der Alcaldrian, ein Motorboot vor. Nicht zum Fischen, sondern um den Kindern der Insel die Folgen der Überfischung zu zeigen. Wie die Dorfälteste Elisabeth es beschrieben hat, früher lebten sie vom Fischen, doch die Gründe sind durch Klimawandel und Überfischung zurückgegangen. Schnell spricht sich auf der kleinen Insel unter den Kindern herum, dass der junge Aktivist einen Ausflug machen will. Eine Traube kleiner Menschen wuselt um den Anlegesteg, alle wollen sich auf das Motorboot quetschen. Dann geht's mit etwa 10 Kindern los. Gemeinsam fahren sie mit dem Boot zu einer etwa 20 Minuten entfernten Insel, zum Mangrovenpflanzen. Zunächst sitzen alle im Kreis um Adrian und sollen sich als Meerestier vorstellen, erklärt der 28-Jährige.
Mein Name ist vom Kopf bis zum Bauchnabel Adrian. Vom Bauchnabel bis zu den Füßen bin ich zum Beispiel, ich bin eine Schildkröte.
Dann geht es reihum.
Vom Kopf bis zum Bauchnabel heiße ich Jesuli. Und vom Bauchnabel abwärts bis zu den Füßen bin ich ein Papageienfisch.
Ein wichtiger Fisch. Er frisst ständig die Algen von Korallen und reinigt sie somit.
Sagt Adrian. Auch auf der Islotte steht der Papageienfisch auf dem Speiseplan. Allerdings, die Art ist gefährdet. Nach Jesuli sagt Marilis, sie sei eine Languste, ebenfalls gerne gegessen und überfischt. Dann folgen Meeresschildkröten, die wurden früher als Delikatessen verspeist. Inzwischen gibt es ein Bewusstsein dafür, dass die Art zu schützen ist, und Korallen. Durch Meereserwärmung leiden sie unter Korallenbleiche und Krankheiten. Seit den 1980er Jahren werden viele Fischarten seltener. Manche gelten sogar als ausgestorben. Neben Klimawandel bedroht die Islotte der steigende Meeresspiegel. Adrian will gegensteuern und pflanzt mit den Kindern Mangroven als Küstenschutz und CO2-Speicher.
Ich versuche ihnen beizubringen, dass sie ihre Zukunft säen. Nur wenn sie erkennen, dass ihre Saat wächst, dann erkennen sie den Wert ihrer Heimat und können sie verteidigen.
Zurück auf ihrer Insel. Die Sonne geht langsam unter. Die Grundschule ist lange aus. Die Kinder spielen auf dem Hauptplatz, etwa so groß wie ein Schwimmbecken, Fußball, Verstecken. Wuseln zwischen Plastikstühlen und Fischernetzen hindurch. Die Gassen drumherum sind ihr Abenteuer. Die Grenze nur das Meer. Doch die Dämmerung stellt für die Bewohner auch einen großen Frust dar. Das Stromnetz funktioniert seit über einem halben Jahr nicht. Notdürftig werden einige Ecken mit Dieselgeneratoren erleuchtet.
In el pueblo, los 365 días del año hemos vivido bajo la ausencia estatal.
365 Tage im Jahr ist der Staat hier abwesend. Wir leben seit einem halben Jahr im Dunkeln. Die Regierung hat uns bei vielen Themen im Stich gelassen. Bei Bildung, Gesundheit, Energie, Trinkwasser und auch beim Umweltschutz.
Trinkwasser, erklärt Adrian, müssen sie selbst in Tanks bestellen. Das ist teuer. Abwässer gelangen direkt ins Meer. Aller Müll, auch den, den die Touristen achtlos dalassen, muss mühevoll wieder mit Booten abtransportiert werden. Unter den aktuellen Bedingungen gelten die Bewohner nach UN-Definition als extrem arm. Kolumbiens Staat, so beschweren sich viele auf der Insel, überlasse die Menschen auf der Islotte sich selbst. Und dennoch, trotz der Enge, es sei ein glücklicher Ort, sagt Adrian.
In pocas palabras, es el lugar feliz para todos, en la casa.
Es ist ein glücklicher Ort für uns alle, unser Zuhause, das Meer, die Brise, die Sonne, die Verbindung, die menschliche Wärme.
Und auch viele andere betonen, genau so und nicht anders wollen sie leben.
Das Leben hier ist wunderschön. Wir kennen uns alle. Wir sind sehr glücklich, hier zu leben.
Sagt Lucy und geht zu ihrem Häuschen im Osten der Insel. Von dort peitscht das Meer. Ein schwacher Sturm und schon versinkt die Hälfte der Inselfläche zeitweise. Ob die Islotte in 50 Jahren noch existiert, wissen sie nicht. Doch von alleine wollen sie, auch wenn sie von Kolumbien fast vergessen werden, ihre Islotte nicht verlassen.